Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 96. Wir sind immer noch in der sozialpädagogischen Fallarbeit, diesmal im zweiten Teil. Und der Teil heute heißt Kompetenzen und Methoden. Wir sind also noch in der Vorbereitung. Wir hatten ja in der letzten Folge schon die Grundlagen zur ja, die kommunikative Verständigung. Genau, da hatten wir ja zum Beispiel Paulo Freire und Martin Buber als zwei Beispiele oder so grundlegende Kommunikationsmuster, sage ich mal, die für uns eine Rolle spielen als Vorbereitung. Auch nochmal die Hermeneutik und das Dilemma als Ausgangssituation. Und heute ist noch ein Teil vom Vorgeplänkel, was wir drin haben sollten, sowohl in unserer Haltung als auch in unserem Wissen, damit wir in die sozialpädagogische Fallarbeit überhaupt richtig eintauchen können. Genau, heute geht es um Kompetenzen und Methoden. Das wird nicht so viel, auch wenn es viele einzelne Punkte sind. Ich glaube, ich habe nur drei Punkte. Einmal Wissen, Haltung und Können als Dimension professioneller Handlungskompetenz. Das ist so der Kern heute, der erste Punkt. Das zweite ist die Definition, und zwar von Methoden sozialer Arbeit bzw. methodisches Handeln. Und drittens haben wir dann nochmal den Zusammenhang von Kompetenzen, Methoden und Techniken, wie die drei eigentlich zueinander im Verhältnis stehen. Ja, das ist nochmal so ein bisschen sehr Meta, macht es aber nochmal klar, wenn dann davon gesprochen wird, was ist jetzt Konzept, was ist Methode, und warum heißt das eigentlich so, wie ordnet sich das ein? Genau. Und dann starte ich einfach mal mit dem Punkt 1. Wissen, Haltung und Können als Dimension professioneller Handlungskompetenz. Das ist aus einem Buch von Hiltrud von Spiegel, sehr bekannt, wenn es überhaupt um so professionelles Arbeiten, Handeln geht, heißt methodisches Handeln in der sozialen Arbeit. Ich habe es von 2018 in der sechsten Auflage. Ich glaube, es gibt jetzt schon die siebte oder achte. Genau, aber so viel wird sich da ja nicht verändern, zumindest nicht grundlegend. Und sie hat halt diese drei Dimensionen aufgestellt: Wissen, Haltung, Können. Darunter befinden sich wieder sozusagen Unterdimensionen und die fächern sich na dann auch nochmal auf in verschiedene Bereiche oder was darunter eigentlich zu verstehen ist. Und das würde ich jetzt alles mal so nach und nach durchgehen, überall vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wenn mir was einfällt, vielleicht auch aus der Praxis oder aus dem Studium. Fangen wir an. Ach so, genau von der Quelle her, also das Buch von Hiltrud von Spiegel ist hier ab der Seite 82 relevant und dann halt bis weit hinten. Genau, fangen wir mit der Dimension des Wissens an. Und zwar gibt es hier das Beschreibungswissen, das Erklärungswissen, das Wertwissen, das Veränderungswissen. Und die werde ich jetzt mal nacheinander erklären. Also überhaupt geht es ja erstmal darum, dass wir nicht nur mit Wissen, nicht nur mit Haltung und nicht nur mit Können oder auch nur mit zwei von diesen Dimensionen irgendwie sinnvoll arbeiten können, sondern wir brauchen alle drei und die müssen zusammenwirken. Und die erste ist jetzt halt das Wissen und unter Beschreibungswissen verstehen wir die Kenntnisse über die subjektive Wirklichkeitskonstruktion von Menschen und die entsprechenden Einflussfaktoren. Also hier ganz klar Stichwort Konstruktivismus. Ja, wir nehmen an, dass falls es eine objektive Wirklichkeit gibt, kein Mensch einen direkten Zugang zu dieser hat. Wir alle konstruieren unsere Wirklichkeit subjektiv aufgrund von vielen verschiedenen Einflussfaktoren, das ich jetzt hier nicht nochmal unbedingt auffächern möchte, weil Konstruktivismus hatten wir jetzt auch schon öfter mal und das sollte mittlerweile als Grundlage drin sein. Was heißt das jetzt konkret? Die Kenntnis methodischer Zugangsweisen zur subjektiven Wirklichkeit der AdressatInnen bedeutet zum Beispiel Gesprächstechniken, in denen Menschen mir ihre Sichtweise darlegen können, kluges Nachfragen, methodisches Nachfragen beispielsweise, könnte das sein, dass ich Menschen dazu anrege, wirklich das über ihre Wirklichkeit zu erzählen, was dann für mich auch wichtig ist als Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge, dass ich damit irgendwas tun kann, dass ich damit irgendwie weiterarbeiten kann oder wir zusammen daran weiterarbeiten können. So ist es eher richtig. Weiterhin konkret ist es die Kenntnis konzeptioneller Raster und Wirklichkeitswahrnehmung. Ja, also wir auch Wirklichkeit wahrnehmen, also es ist ja nicht nur die Wahrnehmung, ja, es ist ja auch die Interpretation beispielsweise. Also da können wir ganz viel von diesen, wie sie hier heißen, konzeptionelle Raster, habe ich jetzt gar nicht nochmal genau nachgeguckt. Ich würde jetzt drunter verstehen, zum Beispiel sowas wie Konstruktivismus oder auch, dass ich irgendwie Framing kenne, dass ich weiß, was das bedeutet, dass zum Beispiel die gleichen Informationen durch verschiedene Werte, durch verschiedene Haltungen zu verschiedenen Interpretationen führen. Das wären für mich so Raster der Wirklichkeitswahrnehmung. Und das dritte Konkrete ist das Wissen über Wirkung des Kontextes. Also das ist ja sowieso sehr schlüssig, würde ich mal sagen. Klar haben wir immer eine Person, irgendwie eine Geschichte und eine Wirklichkeitskonstruktion, aber ohne den Kontext, in dem sich das alles bewegt, ist das ziemlich unbrauchbar und sind irgendwie nur lose Informationen. Also was macht ein Kontext mit einer Information? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine prekäre Situation einer Person, da sind halt bestimmte Aspekte anders zu interpretieren oder auch zu bewerten, als bei einer Person, die nicht in dieser prekären Lebenslage sich befindet. Das zweite Unterwissen ist das Erklärungswissen. Das sind, das Erklären, ne? Das sagt es ja schon, also die eigenen Alltagserfahrungen müssen wir irgendwie einordnen können. Und zwar in wissenschaftliche Theorien. Und die sind ja dafür da, um Komplexität zu reduzieren und individuelle Erfahrungen in begründeten Zusammenhängen zu sehen. Ja, da unterscheidet sich das von diesem Alltagswissen, was auch in vielen Bereichen der Sozialpädagogik doch auch sehr stark noch da ist, so nach dem Motto, ich weiß ja, was am besten ist oder ist doch logisch, ist doch klar. Solche Erklärungen sind dann halt schwierig, weil das sind dann meist Alltagserfahrungen, die nicht in den Kontext wissenschaftlicher Theorien gesetzt werden, müssen sie aber, weil nur dann kann ich die Zusammenhänge verstehen und deswegen habe ich das ja auch letztendlich studiert, damit ich das in solchen Zusammenhängen sehen kann. Außerdem reduziert das die Komplexität. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Böhnisch habe und ich habe da irgendwie diese drei Ebenen des psychosozialen Gleichgewichts, dann kann ich das alles unter diese drei unterordnen, vielleicht auch mal nicht. Ist auch nicht schlimm, aber das hilft mir erstmal, das irgendwie zu ordnen und das besser zu verstehen. Was bedeutet das jetzt konkret im Erklärungswissen? Die Kenntnis grundlegender Wissensbestände, klar, Bachelorstudium. Kenntnis arbeitsfeldspezifischer Wissensbestände, das kommt dann entweder durchs Praktikum, aber viel eher, wenn wir anfangen zu arbeiten natürlich. Jetzt, also ich bin ja in der mobilen Jugendarbeit tätig und da haben wir natürlich auch ganz viel arbeitsfeldspezifisches Wissen. Ja, also aufsuchende Arbeit ist halt erstmal ein Charakter, den du so woanders jetzt weniger hast oder gar nicht hast. Na, und das bringt natürlich nochmal ganz eigene Herausforderungen mit sich und da sollte man dann natürlich drüber Bescheid wissen. Kenntnis der sozialpolitischen Einbindung des Arbeitsfeldes. Ich glaube, das wird oft vernachlässigt, kann ich aber nicht sicher sagen, ist jetzt eher so eine Zuschreibung von mir, dass ich zum Beispiel, wenn ich in der mobilen Jugendarbeit bin, kann ich auf jeden Fall sehen, dass das in der Sozialpolitik viel weniger thematisiert wird, viel weniger Anerkennung findet, als jetzt zum Beispiel das direkte Arbeiten beim Jugendamt oder sowas. Ja, also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Da können wir auch immer in die Gesetzbücher gucken, ist mein Arbeitsfeld eine Kann-, Soll- oder Muss-Bestimmung, wenn es dann ums jährliche Zittern der Weiterfinanzierung geht, lauter solche Sachen. Das Wissen über Wechselwirkung von Gesellschaft und Individuum. Ich glaube, da brauche ich wirklich nichts mehr weiter zu erklären, da hatten wir massiv viel zu. Kenntnisse von Gesetzen, Finanzierungsgrundlagen, klar soweit. Grundkenntnisse über Organisationen, ja, da ist natürlich jetzt ganz speziell das Studium, was ich absolviert habe, Sozialpädagogik und Sozialmanagement, ist da natürlich sehr hilfreich gewesen, wenn wir da sowas wie Personalwesen, wie Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement, wenn wir da schon so Grundwissen drin haben, weil dann können wir viel besser verstehen, wie zum Beispiel der Träger, in dem wir arbeiten, das alles aufstellt und wie das zu verstehen ist. Nach dem Erklärungswissen kommt das Wertwissen. Das ist professionelles Wissen über Werte und deren Herleitung. Ja, also die Werte zu wissen ist das eine. Ich würde behaupten, da kommen die meisten noch mit klar und können da einen Großteil nennen. Aber die Herleitung dieser Werte ist dann meist wieder so ein Alltagsding. Na, es gibt aber ganz explizite Herleitungen. Also warum? Also woraus leitet sich die Menschenwürde ab zum Beispiel? Warum leitet sich aus der Menschenwürde jetzt dies oder jenes aus unserem Ethikkodex ab? Man muss das vielleicht nicht irgendwie auf Abruf absagen, aufsagen können, aber ich finde es tatsächlich wichtig, diese Herleitung mal verstanden zu haben, um zu wissen, okay, das ist auch wirklich eine Herleitung, mit der gehe ich mit und das ergibt auch Sinn und damit kann ich mich irgendwie identifizieren. Das eigene Handeln zu rechtfertigen steht da dahinter. Ne? Es kommt natürlich immer darauf an, vor wem. Zuallererst natürlich erstmal vor uns selbst und vor unseren AdressatInnen oder den NutzerInnen unserer Arbeit. Ja, aber natürlich gibt es auch Regularien, auch wir unterstehen Kontrollmechanismen, denen wir uns rechtfertigen müssen. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Rechtfertigen aufgrund von Berufsethik oder Werten weniger gesehen wird bei den Kontrollinstanzen, die es so gibt, sondern das ist schon sehr Management- und Ökonomielastig meistens. Aber gerade da sollten wir gegensteuern, indem wir immer wieder sicher mit unseren Werten und unserem Berufskodex, Ethikkodex, da argumentieren. Was heißt das jetzt konkret im Wertwissen? Das sind die Kenntnisse von Wechselwirkung biografischer Entwicklung und moralischer Orientierung. Ja, also wie entwickelt sich Moral? Ich habe jetzt gerade den vergessen, da gibt es doch so ein cooles Modell irgendwie mit so mehreren Stufen. Irgendwo hatten wir das mal, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Sowas zum Beispiel könnten wir da hernehmen, aber gerade die biografische Entwicklung, ne? Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, mich beispielsweise politisch zu engagieren oder ein Ehrenamt in meiner Jugend auszuführen. Ja, das hat ja auch viel mit Privilegien zu tun, auch da haben wir schon viel drüber gesprochen. Kenntnis professioneller Werteorientierung und Handlungsleitlinien. Ja, das ist zum Beispiel der Ethikkodex, dass wir den alle mal gelesen haben sollten oder vielleicht auch hin und wieder mal reingucken, um das frisch zu halten. Und Handlungsleitlinien sind da ja auch mit drin. Kenntnis arbeitsfeldbezogener Leitlinien und des Leitbildes der Organisation. Das ist klar, sollte ja in jeder Arbeit so sein. Dann haben wir das Veränderungswissen. Das ist vor allen Dingen Methoden- und Konzeptwissen. Ja? Die methodische Vorgehensweise bei professionellen Handlungen zu gewährleisten, ist dabei das Ziel und es beantwortet die Frage nach dem Wie. Ja, Methoden und Konzepte, also wir wollen eine Veränderung, wie initialisieren wir diese Veränderung, wie wirken wir darauf hin, dass wir gemeinsam in Co-Produktion zu einer Veränderung gelangen. Konkret ist das einmal die Kenntnis arbeitsfeldspezifischer Methodenkonzepte, also arbeitsfeldspezifischer Konzepte und Methodenkonzepte. Denke ich, klar soweit. Erweiterung des methodischen Repertoires. Natürlich, das hört nie auf. Erfahrungsgemäß hatte ich nach dem Studium da sehr, sehr wenig von methodisches Repertoire. Aber durch die ganzen Grundlagen im Studium fällt es mir sehr leicht, mir die anzueignen und die dann auch einfach in die Praxis umzusetzen. Natürlich dann immer mit Absprache im Team und so weiter, voneinander lernen. Das funktioniert meistens sehr gut. Kenntnis fallangemessener materieller Hilfen. Ja, fallangemessen ist immer ein komisches Wort. Fall gefällt mir immer nicht so richtig, ist ja schließlich irgendwie ein Mensch. Aber materielle Hilfen, die Menschen benötigen, um aus ihren schwierigen Lagen herauszukommen oder einen besseren Umgang mit schwierigen Situationen zu haben. Also wir müssen dann sehen, was sind hier angemessene materielle Hilfen, was steht den Menschen auch zu, also da auch wieder im Gesetz fit zu sein. Kenntnis von Arbeitstechniken der Teamarbeit, logisch. Kenntnis von Evaluations- und Forschungsmethoden, das würde ich tatsächlich so ein bisschen ausklammern, also Forschungsmethoden wirklich in Klammern setzen. Ich glaube nicht, dass das in jedem Arbeitsfeld irgendwie relevant ist. Evaluationsmethoden sind wieder was ganz anderes. Natürlich muss ich meine Arbeit hin und wieder möglichst regelmäßig evaluieren, um zu sehen, okay, wie ist das eigentlich angekommen, was wir da gemacht haben? Hat das überhaupt irgendwie funktioniert? Na, ich will jetzt gar nicht so sehr in diesen Wirkungsbegriff gehen, weil es ja auch sehr umstritten ist, aber die Prozess- und Strukturqualität, die kann ich auf jeden Fall evaluieren. Kenntnis betriebswirtschaftlicher Methoden. Ja, ich finde es sehr, sehr gut und sehr wichtig für mich, für mein Verständnis, um zum Beispiel auch betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in unserem Träger entdecken zu können und das verstehen zu können, vielleicht Sachen, die mir nicht so gut gefallen, dann doch zu akzeptieren, weil ich verstehe, dass sie notwendig sind, andererseits aber auch zu verstehen, um Dinge kritisieren zu können. Also daher finde ich das schon ziemlich wichtig, aber auch hier würde ich mal eine Klammer drum setzen. Gut, das war's zu Wissen. Gehen wir in die zweite Dimension, die Dimension der Haltung. Denn ohne Haltung bringt uns das Wissen nichts. Wir können nicht einfach nach irgendwelchen Kategorien und Schemata Menschen einordnen und dann kommt A oder B raus, sondern wir müssen auch Menschen begegnen auf einer gewissen Ebene. Und hier haben wir die Dimension der Haltung. Der erste Unterpunkt, oder ich habe ja auch bei dem Wissen erstmal alle Unterpunkte vorgelesen, mache ich jetzt hier auch so. Das erste ist die reflexive Arbeit an der beruflichen Haltung, dann die Orientierung an beruflichen Wertestandards und der reflektierte Einsatz beruflicher Haltung. Na, also die Arbeit an der Haltung, die Orientierung an den Standards und dann auch der Einsatz der Haltung. Unter reflexive Arbeit an der beruflichen Haltung ist natürlich Voraussetzung Wille und Fähigkeit zur Selbstreflexion. Ja, auch wirklich der Wille, wenn ich aus dem Studium gehe und nicht den Willen habe, stetig an meiner beruflichen Haltung zu arbeiten, finde ich, eigene Meinung, sollte diese Person nicht in der Sozialpädagogik oder sozialen Arbeit arbeiten. Weil wenn ich das nicht fortlaufend tue, dann verstoße ich auf jeden Fall gegen den Ethikkodex. Was bedeutet das konkret? Reflexion individueller Berufswahlmotive. Das fand ich sehr spannend, dass das hier mit drin steht. Warum bin ich überhaupt Sozialarbeiterin geworden? Warum auch dieses Arbeitsfeld? Was hat mich dazu bewogen? Sind das vielleicht auch Gründe, die mit der Berufsethik nicht vereinbar sind? Kann ich vielleicht gar nicht so genau sagen, wenn ich mich damit nicht genauer beschäftigt habe. Aber es geht ja auch nicht nur darum, jetzt irgendwie darzustellen, dass ich total gute Beweggründe habe, in diesen Beruf zu gehen, sondern auch irgendwie für mich selber. Also ich weiß, ich bin in der mobilen Jugendarbeit, weil ich das als das herrschafts- und kontrollärmste Arbeitsfeld der sozialen Arbeit verstehe und Kontrolle und Herrschaft mir zuwider ist. Und das ist so einer der Hauptgründe. Und wenn ich das weiß, kann ich mich viel besser damit identifizieren, kann auch das, was mir wichtig ist an genau meinem Arbeitsfeld, auch weiter fördern. Auch der reflexive Umgang mit den individuellen Wertestandards. Ja, ich habe natürlich auch, bin ja irgendwie auch eine Privatperson und nicht nur Sozialarbeiterin. Und deswegen kann das ja auch sich überschneiden in vielen Teilen, wahrscheinlich, aber auch teilweise widersprechen. Das ist auch gar nicht schlimm. Denn unsere Werte in uns sind so angelegt, dass die auch kontextbezogen verschieden funktionieren. Ja, ich kann zum Beispiel irgendwie in meiner Familie ein relativ, Familie zu Hause irgendwie relativ konservatives Wertegerüst haben, während ich auf meiner Arbeit ein sehr progressives Wertegerüst habe. Das ist ganz, ja, was heißt normal, das können wir bei vielen Menschen beobachten. So funktioniert auch unser Gehirn letztendlich und deswegen müssen wir immer gucken, wie das miteinander zusammenpasst und dass wir das eine nicht in das andere bringen, ohne das wirklich auch zu wollen und das gezielt zu tun aus irgendeinem Grund. Der reflektierte Umgang mit Emotionen, ja, boah, sehr vielfältig, worüber freue ich mich, worüber ärgere ich mich auf Arbeit, mit was für Emotionen komme ich eigentlich auf Arbeit an, mit welchen gehe ich und auch wie gehe ich mit meinen Emotionen für mich um, wie ich die verarbeite, wenn ich mal eine schwierige Situation zum Beispiel auf Arbeit habe. Und das letzte Konkrete ist die Entwicklung einer moralischen Kompetenz. Genau, dass ich also auch verstehe, was ist eigentlich Moral, wie baut sich Moral auf, was ist so Moral, was ist Ethik so im Verhältnis und wie kann ich moralisch auch argumentieren, Sachen herleiten, verstehen. Und vor allen Dingen, wie mache ich das, ohne zu moralisieren? Das ist nochmal ein ganz spannender Punkt, der dann eher so in Richtung Kommunikation geht. Dann haben wir die nächste Ebene, Orientierung an den beruflichen Wertestandards. Ja, ist die Konfrontation des eigenen Wertesystems mit den beruflichen Standards. Erstmal soweit klar, denke ich. Und eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Differenzen. Ja, also das ehrlich ist, glaube ich, hier doppelt und dreifach unterstrichen. Ich kann immer sagen, ja, habe ich, ja, kann ich, ja, mache ich. Aber ob das wirklich so ist oder nicht, kann ich auch gar nicht nur selber entscheiden, sondern da muss ich zumindest mit meinem Team beispielsweise auch mal drüber reden, wie wir das so umsetzen oder ja, ob es vielleicht auch einfach Einzelfälle gibt, wo wir uns nicht daran orientieren können und was dem dann zuwiderläuft und wo wir da die Differenzen sehen und wie wir damit umgehen und natürlich auch ich für mich ganz persönlich. Konkret die Akzeptanz individueller Sinnkonstruktion. Das ist ja natürlich grundlegend, jedes Handeln, jedes Verhalten ergibt irgendwie Sinn für Menschen und das natürlich respektieren wir das, sonst könnten wir überhaupt nicht mit Menschen arbeiten. Die Achtung der Autonomie und Würde der AdressatInnen, auch klar, die Ressourcenorientierung, die anerkennende Wertschätzung und die demokratische Grundhaltung. Darauf gehe ich jetzt auch nicht nochmal ein, das ist uns eigentlich auch bekannt. Und das letzte Unterhaltung ist der reflektierte Einsatz beruflicher Haltung. Also die Entstehung der wirklichen beruflichen Identität. Das ist dann konkret die Ausbildung einer beruflichen Identität, also dass ich das auch wirklich aktiv tue, die reflektierte Identifikation mit der Institution. Mit Identifikation bin ich immer ein bisschen vorsichtig, ich weiß nicht, das ist dann, führt dann häufig zu so einem Loyalitätsding irgendwie, wo dann vielleicht auch das Fachliche und Ethische wieder hinten runterfällt. Also da wäre ich vorsichtig, eher andersrum gedacht, dass ich darauf achte, dass das Zusammenwirken von meinem Wissen, meiner Haltung und meinem Können sich auch irgendwie in der Institution wiederfindet als übergeordnetes Konzept. Eher so rum würde ich es hier deuten. Und der reflektierte Einsatz konzeptionell geforderter Haltungen. Das ist klar, wir haben irgendwie eine Konzeption von unserem Projekt, von unserer Arbeitsstelle und da steht drin, was von uns gefordert wird und das tun wir natürlich. Ne? Und wenn wir damit nicht einverstanden sind, dann müssen wir in die Konzeptarbeit gehen. Aber natürlich müssen wir das reflektieren und uns dann daran halten, sonst brauchen wir keine Konzeption. So viel zur Haltung. Und jetzt kommen wir zur letzten Dimension, das Können. Und zwar ist es die einerseits die Fähigkeit zum kommunikativen, dialogischen Handeln, die Fähigkeit zum Einsatz der Person als Werkzeug, die Beherrschung von Grundoperationen des methodischen Handelns, die Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der Arbeitsprozesse, die Fähigkeit zur organisationsinternen Zusammenarbeit und die Fähigkeit zur interinstitutionellen und kommunalpolitischen Arbeit. Ganze Menge, aber wir haben ja auch eine sehr breite Profession. Also, erster Punkt unter Können, die Fähigkeit zum kommunikativen, dialogischen Handeln. Also, wir haben die kommunikative Fähigkeit, verschiedene Welten mit sehr unterschiedlichen KommunikationspartnerInnen irgendwie miteinander in einen Dialog zu bringen oder zu bringen, das eher zu begünstigen. Ja, was heißt das jetzt konkret? Also, wir brauchen die Fähigkeit zum Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung. Ne? Ist natürlich das absolute, die absolute Basis, das grundlegende Fundament. Ohne Arbeitsbeziehung können wir nicht arbeiten. Fähigkeit zum Aufbau eines Aktionssystems. Dass wir ein System um Menschen rundherum herum kennen oder auch mit aktivieren können, wo einfach Hilfe besteht oder Unterstützung, Entlastung, was auch immer. Fähigkeiten zum dialogischen Verstehen und auch die Fähigkeit zum dialogischen Verhandeln. Ja, das ist ja beides dialogisch. Da können wir auch wieder an Martin Buber denken zum Beispiel, vor allen Dingen beim dialogischen Verstehen. Wir können aber auch die klientinnenzentrierte Gesprächsführung herannehmen. Da haben wir ja viele verschiedene Sachen. Und das dialogische Verhandeln, da kommen wir dann auch in der weiteren Fallarbeit, wenn es dann richtig ans Eingemachte geht, da kommen wir dann nochmal näher drauf zu sprechen. und eine Vermittlungsfähigkeit, das ist klar. Das habe ich vor allen Dingen in meinem Job sehr viel. Eine Beratung in der mobilen Jugendarbeit ist vor allem Clearing. Ne? Wir gucken, was brauchen die Menschen, wie geht's denen, können wir hier akut gerade irgendwas direkt tun und wenn nicht, wo können sich die Personen hinwenden, wo können wir hin vermitteln, mal ein Telefonat kurz und das möglichst schon mit den Personen in die Wege leiten. Also eine Vermittlungsfähigkeit. Ich muss wissen, was um mich rundherum existiert an weiteren Hilfen, Möglichkeiten zur Unterstützung, was auch immer gerade benötigt wird. Nächste Ebene, Fähigkeit zum Einsatz der Person als Werkzeug. Person als Werkzeug ist hier in Anführungszeichen, es geht natürlich nicht um irgendwie so eine Objektivierung oder sowas, sondern dass ich weiß, in der sozialen Arbeit bin ich vor allen Dingen mein Werkzeug. Na, ich brauche Klarheit über die Rolle im jeweiligen Kontext. Ich bin in verschiedenen Kontexten unterwegs, habe da verschiedene Rollen. Das ist keine einfache Aufgabe, diese Rollenklarheit immer hinzukriegen. Was fällt mir aus meiner Arbeit ein? Zum Beispiel, wenn wir aufsuchend tätig sind, dann gelten die Regeln der jungen Menschen an den Plätzen, auf denen wir sind. Die haben wir zu befolgen. Die jungen Menschen können uns wegschicken, wann immer sie das wollen. Und ja, genau, es gelten deren Regeln. Machen wir allerdings ein Angebot auf einem öffentlichen Platz, zum Beispiel eine Graffiti-Aktion oder sowas, dann sind wir natürlich an eigene Regeln auch gebunden, zum Beispiel an den Jugendschutz, an das SGB auch. Und da müssen wir dann auch darauf achten, dass da 14-Jährige beispielsweise keinen Alkohol konsumieren in der Öffentlichkeit. Ja, das liegt dann bei uns. Und das sind auf jeden Fall Rollenkonflikte, die wir klarkriegen müssen. Wir befinden uns in verschiedenen Rollen, wenn wir Gastgebende oder Gäste sind. Auch die professionelle Distanz zu Handlungen und Haltungen ist wichtig. Na, denn wenn ich mich als Werkzeug verstehe, dann habe ich dazu einfach eine gewisse Distanz. Ich kann begründen, warum ich so handle, warum ich diese Haltung habe. Und ich kann das gezielt einsetzen, nicht so, wie ich mich gerade fühle oder denke oder irgendwas einfach nur, sondern weil ich das mit der Dimension des Wissens, mit der Dimension der Haltung irgendwie klarkriegen kann für mich, warum jetzt quasi dieses Tool von mir als Werkzeug aktiv ist. Was heißt das konkret? Na, wir brauchen die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung. Ist klar, wir ist so ein Evaluationsding, würde ich sagen. Na, ich gucke immer, okay, wie habe ich mich in bestimmten Situationen verhalten? Was hat darauf gefolgt? Was für Reaktionen gab es da von Menschen? Und natürlich sehr wichtig, das dann auch immer mit anderen Menschen zu besprechen, vor allen Dingen in meinem Team. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion, kann ich einfach so stehen lassen, Empathiefähigkeit, auch klar, und die Ambiguitätstoleranz, das hatten wir, war im ersten Semester ein sehr schwieriges Wort, ich kann mich erinnern, aber mittlerweile ist uns auch das klar, das Aushalten von Widersprüchen, natürlich stoßen wir immer wieder und ständig auf Widersprüche, auch innerhalb von einzelnen Personen gibt es zahlreiche Widersprüche, auch in uns selber. Und wir können die nicht restlos auflösen. Das ist auch überhaupt nicht unsere Aufgabe. Teilweise natürlich schon, wenn das sehr stark gegeneinander geht und das Menschen davon abhält, irgendwie ihr Leben zu bewältigen, dann können wir das natürlich thematisieren. Aber im Großen und Ganzen müssen wir das erstmal aushalten. Ja, das ist eine wichtige Sache. So, nächste Ebene, die Beherrschung von Grundoperationen des methodischen Handelns. Na, also wir brauchen Analyse und Reflexionswerkzeug, das ist uns auch klar, na, gerade in der Analyse haben wir natürlich Vielfältiges, da geht auch so Beobachtung, Dokumentation und sowas mit rein und wie wir dann wirklich eine Analyse machen. Ja? Wir brauchen hier diese ganzen Bezugswissenschaften, zum Beispiel die Sozialpsychologie. Wenn ich mit einer Gruppe junger Menschen zu tun habe, dann kann ich mir verschiedene Gruppen, Theorien, Konzepte ansehen, um zu sehen, okay, wer hat hier eigentlich welche Rolle? Vor allen Dingen, wenn ich Gast bin auf einem öffentlichen Platz wahrscheinlich nicht unbedingt beim ersten Mal, aber vielleicht nach 2-3 Mal kriege ich mit, okay, es gibt hier so eine Art Alpha, wenn wir jetzt mal dieses Konstrukt nehmen und wenn ich jetzt irgendwelche ganz wichtigen Sachen habe, die ich der Gruppe mitteile, muss ich das immer so mitteilen, dass ich das der Person entweder als erstes mitteile oder dass die Person immer mit dabei ist, wenn ich das der Gruppe mitteile, um mich nicht über diese Gruppenhierarchien hinwegzusetzen. Sowas zum Beispiel. wesentliche Informationen für Planung und Reflexion. Auch klar, also Planung, ne? Ich plane natürlich größer angelegte Aktionen oder Beratung kann ich jetzt so nicht planen, aber natürlich habe ich irgendwie eine gewisse Planung im Kopf. Und diese Planung muss ich ja machen. Ich muss ja Dinge planen und ich sollte auch wissen, wie das geht. Methodische Vorgehensweisen erschließen, auch klar, wenn ich irgendwo an meine Grenzen stoße oder mir denke, oh, hier dem oder dem Menschen, da stelle ich mir dies oder jenes hilfreich vor. Mal gucken, irgendwie so die Richtung, was gibt es denn da für Methoden? Vielleicht kenne ich Methoden, die ich einfach selber noch nicht anwenden kann. Ich muss wissen, wie ich mir methodische Vorhergehensweisen erschließe, wie ich die erlerne. Es geht ja natürlich auch nicht nur um Selbststudium, sondern auch durch Weiterbildung oder sowas. Und hier finde ich immer wichtig zu erwähnen, wenn ich für meine Arbeit konkret mir Wissen aneigne, Methoden erlerne, dann hat das Arbeitszeit zu sein. Dann ist es nichts, was ich in meiner privaten Freizeit tue. Und wenn ich es in meiner privaten Freizeit tue, dann sollte ich es als Arbeitszeit abrechnen dürfen. Das muss man natürlich vorher besprechen. Was bedeutet das jetzt konkret? Ne? Die Fähigkeit zum methodischen Handeln. Ganz klar, ich sollte über einige Methoden verfügen. Wie gesagt, am Ende des Studiums war es ein bisschen dünn bei mir selber, habe ich gemerkt. Aber es wird dann immer mehr, wenn ich da wirklich dranbleibe. Verfügung über Strategien des Wissenserwerbs und der Wissensaneignung. Na, hatten wir gerade schon. Fähigkeit zum Zusammenführen von Wissensbeständen. Also, dass ich auch verstehe, okay, ich habe hier irgendwie meine ganzen Uni-Unterlagen. Ich habe hier vielleicht einen geteilten Ordner von meinem Team. Und ich habe vielleicht noch irgendwelche Veröffentlichungen gerade von einer Arbeitsgemeinschaft oder sowas. Und das nehme ich jetzt alles zusammen und kann daraus mir einen neuen, qualitativ höherwertigen Wissensbestand sichern und den vielleicht auch wieder anlegen und teilen. Und genau, also wie führe ich das Wissen zusammen? Auch die ganzen Bezugswissenschaften kommen hier wieder mit rein. Ne? Die Soziologie, die Psychologie, die Politik, teilweise auch BWL, teilweise Wirtschaft und diese ganzen Dinge, die muss ich irgendwie sinnvoll zusammenführen können, weil sie mir sonst eigentlich nichts nützen. Und die Fähigkeit zur Ressourcenbeschaffung ist auch klar. Ne? Also wenn ich methodisch irgendwas machen will, wofür ich Ressourcen brauche, dann muss ich die auch irgendwo beschaffen können. Und ich glaube, das kann man ganz breit verstehen. Also wenn ich einen Flipchart brauche, muss ich irgendwoher einen Flipchart nehmen. Anders auch, wenn ich Zeit brauche, muss ich irgendwoher die Zeit nehmen. Nächste Ebene, Fähigkeit zur effektiven und effizienten Gestaltung der Arbeitsprozesse. Ganz, ganz wichtig, Effektivität vor Effizienz. Na, das sieht die Ökonomie gerne anders. Oft erlebe ich das, es geht um Effizienz, überall um Effizienz. Aber wie effektiv das jetzt war, wird kaum abgebildet. Zum Beispiel gibt es ja auch Statistiken, die wir auch in der mobilen Jugendarbeit führen. Da wird halt aufgeführt, welchen Menschen wir begegnet sind. Dann sollen wir da Alter erfassen und Gender, Identität, Wohnort, was auch immer. Aber was konkret wir mit denen machen, ob wir vielleicht irgendwie über 2 Wochen nur 1-2 Personen gesehen haben, mit denen aber eine so großartige Beziehung irgendwie aufbauen konnten, das wird dann halt in solchen Statistiken immer nicht erfasst. Und das ist aber die Effektivität und die fehlt leider meistens. Genau, das nur so als kleine Ergänzung. Was heißt das konkret? Die Fähigkeit zum konzeptionellen Arbeiten, das hatten wir vorhin schon, ne, nach der Konzeption. Die Fähigkeit zur Optimierung der Organisation. Die Optimierung der Organisation ist jetzt eher Managementbereich, würde ich sagen. Aber natürlich kann ich dazu beitragen, indem ich sage, okay, hier sehe ich Sachen, das könnten wir einfach viel besser lösen. Wir könnten einerseits viel qualitativ hochwertiger arbeiten, wenn wir dies oder jenes zur Verfügung hätten, oder wir könnten auch viel effizienter arbeiten, nämlich indem wir die Abläufe so und so sortieren und nicht andersrum. Die Fähigkeit zur Dokumentation, klar, 2. Semester, und die Fähigkeit zur Selbstevaluation. Hatten wir ja jetzt auch schon öfters. Nächste Ebene, die Fähigkeit zur organisationsinternen Zusammenarbeit. Das ist, denke ich, auch klar, konkret die Fähigkeit zum Rollenhandeln, die Fähigkeit zur Teamarbeit und die Fähigkeit zur kollegialen Fallberatung. Relativ klar, denke ich. Und die letzte Ebene unter der Können-Dimension ist die Fähigkeit zur interinstitutionellen und kommunalpolitischen Arbeit. Das ist dann wirklich das politische Mandat. Ne? Ich brauche die Fähigkeit zur interinstitutionellen Kooperation. Das bringt mir nichts, wenn ich irgendwo in einem Stadtteilprojekt bin, was alleine vor sich hin dümpelt. Ich muss mich vernetzen, ich muss Synergieeffekte erkennen und die dann auch irgendwie bedienen. Und nur dann kann meine Arbeit wirklich wirkungsvoll werden, indem ich ein großes Netzwerk aufbaue. Fähigkeit zur kommunalen Berichterstattung, das ist auch spannend. Ne? Natürlich muss ich an die Kommunalpolitik meine Beobachtungen, meine Analysen irgendwie auch übermitteln, wenn ich erwarte, dass in der Kommunalpolitik gewisse Entscheidungen getroffen werden. Auch die Fähigkeit zur Verhandlung über Leistung, Qualität und Entgelt, das finde ich, kommt im Studium überhaupt nicht vor. Ich befinde mich gerade auch in einer AG mit noch ein paar anderen Leuten, die wir unter dem LAK Sachsen, also Landesarbeitskreis Mobile Jugendarbeit Sachsen, gegründet haben, die AG Dekonstruktion. Und da haben wir das auf jeden Fall als eins unserer Ziele, auf die wir hinarbeiten wollen, festgelegt. Wir wollen Studierende und auch Fachkräfte dabei unterstützen, die Fähigkeit zur Verhandlung über Leistung, Qualität und Entgelt zu erlangen. Und wie ich auch argumentiere, ja, da kommt auch wieder meine Fachlichkeit mit rein, mit der ich Sachen begründe, und auch mein Ethikkodex, mit der ich Sachen begründe. Und die beiden müssen gut ineinander greifen, und da muss ich auch für stehen, dass das meine Begründungen sind und nicht irgendwelche rein ökonomischen Beweggründe, nach denen ich mich dann richten muss. Denn in der sozialen Arbeit habe ich die Möglichkeit, Aufträge abzulehnen, wenn sie der Berufsethik widersprechen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen sollten wir das auch haben. Und ich finde, das müsste viel mehr thematisiert und geübt werden. Genau. Und deswegen nehmen wir uns dem ein bisschen an. Und das ist ein sehr spannender Bereich. Und das hat auch sehr, sehr viel mit Kommunikation zu tun, mit Solidarität und wie wir das aufbauen und erreichen. Und das allerletzte ist hier die Fähigkeit zur Intervention in andere Systeme. Das ist sehr schwammig, auch je nachdem, welche Systemtheorie wir uns angucken, sehr, sehr schwierig. Man kann sich fragen, ob das teilweise sogar unmöglich ist, in andere Systeme zu intervenieren. Denn wir wissen ja, nach der Systemlogik ist jede Intervention von außen eine Irritation fürs System, die das System nach der eigenen systeminternen Logik bearbeitet und dann nach den Operanten quasi sortiert. Da ist dann halt die Frage, was braucht es, um diese Systeme so zu irritieren, dass möglichst das Ergebnis rauskommt, was ich mir dabei wünsche. Bisschen schwierig, finde ich hier ein bisschen schwammig am Ende. Aber natürlich ist das eine sehr sinnvolle Fähigkeit, wenn ich in andere Systeme irgendwie einwirken kann. Vielleicht sie auch erstmal nur zu irritieren, kann auch eine gute Sache sein, um vielleicht nachhaltig Veränderungen anzuregen. Und das sind die drei Dimensionen nach Hiltrud von Spiegel. Ihr merkt, das ist unglaublich viel, und das ja quasi an jedem Tag unserer Arbeit brauchen wir alles davon oder nahezu alles gleichzeitig. Und das ist ein gewaltiger Anspruch. Es geht auch nicht darum, das irgendwie direkt perfekt zu machen, überhaupt irgendwann das alles perfekt zu machen. Darum geht es nie. Ne? Es ist immer ein Prozess. Wichtig ist, dass wir auf dem Schirm haben, was wir von uns selber, was unsere Profession von uns erwartet und wie wir dem nach und nach mehr gerecht werden können. Und hier wird auch nochmal ganz klar, das, was jetzt in den drei Semestern davor war und jetzt auch teilweise im vierten, das ist jetzt alles Grundlage und noch darüber hinaus, was wir dann wirklich mitbringen sollten, um eine gute soziale Arbeit leisten zu können. Gewaltiger Anspruch, aber zeigt auch nochmal, was eigentlich der Anspruch dieser Profession ist und was wir da für ein Potenzial mit haben. Jetzt gehen wir in den zweiten Teil rein, und zwar in die Definition von Methoden oder methodischem Handeln. Das machen wir noch relativ kurz, damit wir das nur ein bisschen klarer kriegen, wovon wir dann auch reden in den nächsten Folgen. Und zwar habe ich hier zwei Zitate. Das erste ist von Galuske, 2013, Methoden der sozialen Arbeit, eine Einführung. Und das lautet: Methoden der sozialen Arbeit thematisieren jene Aspekte im Rahmen sozialpädagogischer oder sozialarbeiterischer Konzepte, die auf eine planvolle, nachvollziehbare und damit kontrollierbare Gestaltung von Hilfeprozessen abzielen und die dahingehend zu reflektieren und zu überprüfen sind, inwieweit sie dem Gegenstand, den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, den Interventionszielen, den Erfordernissen des Arbeitsfeldes, der Institution, der Situation sowie den beteiligten Personen gerecht werden. Und ich finde, da ist so ziemlich alles drin, was die drei Ebenen oben ausmacht, ne? Also es geht halt um diesen Rahmen und natürlich planvoll, nachvollziehbar, kontrollierbare Gestaltung. Das ist das, was wir wirklich methodisch dann leisten und halt was alles an Erfordernissen oder Interessen da mit reinzubringen sind. Ne? Wir haben hier den Gegenstand unserer Arbeit logischerweise, ne? Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Interventionsziele, das Arbeitsfeld selber, die Institutionen, die Situation, womit wir wieder beim Kontext und beim situativen Charakter wären, die beteiligten Personen, all denen muss das gerecht werden und das können wir nur, wenn wir diese drei Dimensionen von eben miteinander vereinen. Zweites Zitat von Hiltrud von Spiegel. Methodisches Handeln bedeutet in diesem Sinne, die spezifischen Aufgaben und Probleme der sozialen Arbeit situativ und elektisch wie auch strukturiert und kriteriengeleitet zu bearbeiten, wobei man sich in Charakteristika des beruflichen Handlungsfeldes sowie an der wissenschaftlichen Arbeitsweise orientieren sollte. Die Konstruktion der Handlungsschritte muss transparent und intersubjektiv überprüfbar sein, im Hinblick auf die spezifische Aufgabe bzw. das Problem und in Koproduktion mit den Adressaten erfolgen. Fachkräfte müssen ihre Handlung berufsethisch rechtfertigen bezüglich ihrer fachlichen Plausibilität unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher und erfahrungsbezogener Wissensbestände begründen und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bilanzieren. Der letzte Punkt mit der Wirksamkeit sehe ich immer ein bisschen kritisch, wie gesagt, aber auch da ist wieder so ziemlich alles drin, was das methodische Handeln ausmacht, auch mit den drei Dimensionen des professionellen Handels nach von Spiegel. Genau, mit den beiden Definitionen würde ich es mal dabei belassen, die sind dicht genug, ihr könnt euch auch wie immer im Discord das alles runterladen hier als PDF, da ist alles nochmal drin, wenn ihr da nochmal reingucken wollt und jetzt würde ich mal noch zu drittens rüberspringen, nämlich der Zusammenhang von Konzepte, Methoden und Techniken, das habe ich komplett aus dem Buch von Galuske und da haben wir hier, wenn ihr es über Discord habt, haben wir hier diese drei Bubbles, ne? Ganz außenrum ist das Konzept, da drin befindet sich die Bubble der Methode und da drin die Bubble der Technik. Relativ einfach, das eine ordnet sich dem anderen unter. Konzepte sind dabei logische Zusammenhänge von Zielen, Inhalten und Methoden und diese Teilaspekte stehen dann im Begründungszusammenhang. Na, also Beispiele für Konzepte ist die Lebensweltorientierung, ja, ist ein sehr breites Konzept oder auch das Konzept der Lebensbewältigung nach Böhnisch dann, also Thiersch und Böhnisch sind das hier und das sind wirklich so sehr große Konzepte, da kann ich sehr viel drüber wissen und das so eher als eine Haltung mitbringen, mit der ich dann arbeite. Da drin befindet sich dann die Methode, ja, das ist Teilaspekt eines Konzepts, ja, also Konzept beinhaltet Methoden und die Planung eines Vorgehens im Kontext des Konzeptes. Das ist quasi die Methode. Ne? Ich habe das Konzept, deswegen war das auch in den Haltungsaspekten oben so wichtig, dass ich das verstehe und einordnen kann. Und da drin habe ich ein gewisses Vorgehen und das sind dann die Methoden. Ja? Beispiel wäre hier Beratung oder auch die Straßensozialarbeit. Oder bei der mobilen Jugendarbeit haben wir vier Methoden. Das ist die Einzelarbeit, die Gruppenarbeit, die Gemeinwesenarbeit und die aufsuchende Arbeit, das sind unsere vier Methoden und die sind unter dem Konzept der mobilen Jugendarbeit, könnte man so sagen, dem Arbeitsfeld irgendwie zusammengeführt und befinden sich immer in diesem Konzept. Und ein Teilaspekt von Methoden ist nun die Technik. Das sind die Antworten auf Detailprobleme im Prozess. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt habe hier das die Methode der Beratung ist zum Beispiel das Erstgespräch zu Beginn eines Beratungsprozesses, eine Technik in der Methode. Oder wenn ich die Straßensozialarbeit habe, kann ich sagen, die Kontaktaufnahme im Rahmen der Straßensozialarbeit ist die Technik. Also es ist nochmal so ein Teilaspekt davon. Und ich finde, das macht es nochmal ziemlich klar, was das bedeutet, wenn man liest oder davon gesprochen wird, von Konzepten, von Methoden, von Techniken, wie die eigentlich im Zusammenhang stehen und was wir uns darunter vorstellen müssen. Und zu allerletzt noch auch von Galuske Kriterien für Methoden sozialer Arbeit, weil es geht ja hier vor allen Dingen jetzt um die Methoden. Und er sagt, Methoden brauchen immer eine Entwicklung, eine Erprobung und eine Verwendung im sozialpädagogischen Feld, eine Kenntnisnahme in der Fachdiskussion und eine breite Rezeption und die Entwicklung, Erprobung und Verwendung in anderen Handlungsfeldern, zum Beispiel in therapeutischen, aber auch breite Vermittlung durch Fort- und Weiterbildung sowie Anwendung im sozialpädagogischen Feld, zum Beispiel die klientenzentrierte Gesprächsführung, systemische Familientherapie oder themenzentrierte Interaktion. Genau, das finde ich, macht es auch nochmal gut, vor allen Dingen dieses Entwicklung und Erprobung, ja, also ich kann nicht einfach irgendwas aufstellen, wir denken, oh ja, machen wir dies und jetzt haben wir eine Methode, so geht es halt nicht, ne? Ich muss das wirklich entwickeln, mit Theorien als Oberbau da zu nutzen, die dann auch erproben, irgendwie wieder auswerten und dann müssen die auch breit verwendet werden und es muss Diskussionen darüber geben in Fachliteratur, es muss breite Rezeption, kann man sich vielleicht auch drüber streiten, aber es muss auf jeden Fall einen Fachdiskurs drüber geben und danach immer wieder angepasst oder vielleicht dann auch wieder verworfen werden. Erst dann kann es irgendwann als eine Methode zählen. Genau, und damit haben wir die zweite Folge des Grundwissens zu der sozialpädagogischen Fallarbeit jetzt durch. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann ganz intensiv nochmal Handlungswissen an, vor allem, aber auch die Handlungsethik nochmal kurz. Und unter Handlungswissen, da gehen wir jetzt wirklich schon rein in die Fallarbeit. Das wird richtig, richtig dicht, denn da haben wir ganz viele verschiedene Kontexte, Unterkontexte und die müssen wir alle erstmal verstehen und einordnen können. Und dann kann ich jetzt sagen, weil ich die Folgen schon so vorbereitet habe, gehen wir in die Handlungsmethodik in der Folge 4 dann. Da wird es dann nochmal ein bisschen dichter, weil dann kommt wirklich die Abfolge der Handlungsschritte der Fallarbeit und da kommt dann wirklich das Wissen aus den drei vorhergehenden Episoden wird da angewandt. Also das sollte dann auch irgendwie sitzen, so in Grundzügen zumindest. Das wird auch eine eher längere Folge. Und dann ist bisher geplant, ich hoffe, es kommt auch soweit, werde ich mit der Moni zusammen, mit der ich die Prüfung in diesem Modul abgelegt habe, werden wir unsere Prüfung und unseren Fall nochmal vorstellen, damit ihr das in der Anwendung und in dem Prüfungsfall auch nochmal alles sehen oder hören eher könnt. Und wir werden uns auch ein bisschen mehr Zeit lassen und immer erklären, warum wir dieses und jenes so gemacht haben und nicht anders. Und es ist auch mit sehr gut bewertet wurden, deswegen sind wir da auch ziemlich sicher. Aber das will alles auch nochmal vorbereitet werden und wann das passiert, kann ich noch nicht sagen. Aber wir haben es vor und es wäre auf jeden Fall cool, wenn das klappt. Und deswegen bleibt mir an dieser Stelle wieder gar nicht viel mehr übrig, als euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Sozialarbeit beschäftigt sich mit allen Lebenswelten, mit denen sich Menschen umgeben müssen, aber auch umgeben. Die Gesellschaft hat sich total verändert. Die Individualisierung der Gesellschaft bringt hohe, komplexe Herausforderungen auf die Menschen. Es braucht da auch Begleiter und Unterstützer, die den einzelnen Menschen oder auch Gruppen helfen, in diesen komplexen Welten sich zu bewegen. Wenn Sie sich für den Beruf der sozialen Arbeit interessieren, müssen Sie Interesse für die Menschen mitbringen. Das ist grundlegend. Empathieverhalten, Lust haben, sozusagen Veränderungsprozesse anzustoßen.